Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Ich habe es im Podcast schon immer wieder erwähnt. Ich bin großer Fan vom Doula-Kollektiv Women's Nature Vienna. Das ist ehrlich gesagt einer meiner absoluten Wohlfühlorte hier in Wien. Und für alle Frauen, die in Wien wohnen, habe ich einen Rabattcode. Ihr bekommt 10 € Rabatt auf eure erste Bestellung beim Women's Nature mit dem Code Thea 10. Das Women's Nature liefert Wochenbettboxen mit frisch zubereiteten, gesunden, nährenden, stärkenden Speisen direkt zu euch nach Hause. Und für alle, die vielleicht gerade gar nicht im Wochenbett sind, diese Boxen kann man natürlich auch in anderen Phasen des Lebens bestellen, wenn man nicht gerade im Wochenbett ist. Zum Beispiel im stressigen Alltag mit Kindern, wenn man vielleicht mal alleine ist und der Partner oder die Partnerin nicht da ist. Oder zu Beginn des Zyklus, wenn man eher nach innen gehen möchte und keine Zeit und keine Lust hat zu kochen. Also der Lieferservice vom Women's Nature, wunderbar für Frauen in allen Lebensphasen. Mit dem Code THEA10 gibt es 10 € Rabatt auf die erste Bestellung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute ist der 6. März, das heißt in 2 Tagen ist der 8. März, der internationale feministische Kampftag. Und passend dazu erzählt uns Lisa heute nicht nur von ihren 2 Hausgeburten, sondern auch von ihren 3 Abtreibungen. Und ich sage passend zum internationalen feministischen Kampftag, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es ein Recht jedes Menschen ist, nicht nur eine selbstbestimmte Geburt zu erleben, sondern auch zu entscheiden, wann und ob man schwanger sein möchte. Und ich bin Lisa sehr dankbar, dass sie so offen über ihre Abtreibungen und ihre Gründe spricht. Und ich wünsche viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du uns heute von deinen Schwangerschaften und Geburten erzählst.
Hallo, Tia.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ich bin Lisa, lebe in Hamburg mit meinen 2 Töchtern. Das ist Rumi, die ist 2,5 und Lola, die ist jetzt 5 Wochen alt. Und meinem Mann David. Mit dem bin ich erst seit ganz kurzem verheiratet.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Bevor wir mit deinen Schwangerschaften anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt und wie du geboren wurdest? Haben dir deine Eltern oder deine Mutter da was drüber erzählt?
Ja, gestern. Ich habe meine Mutter extra angerufen, damit sie mir das nochmal erzählt. Es gab sehr viele Geschichten, weil ich so ein bisschen zu früh geboren wurde und nach 4-5 Tagen auch eine ganz starke Gelbsucht entwickelt habe. Und das hat das alles so ein bisschen dominiert. Aber ich habe gestern nochmal mit meiner Mutter gesprochen und die meinte, sie hatte eine Traumgeburt. Also ein Blasensprung morgens um 10. Abends um 10 sind sie bei Glatteis ins Krankenhaus gefahren, das etwas weiter weg war, weil die Wunschhebamme da in dem Krankenhaus gearbeitet hat. Mhm. Wirklich mit Schrittgeschwindigkeit und nachher mit Polizeieskorte, weil die Ausfahrt gesperrt war. Und weil meine Mutter meinte, wenn sie jetzt da nicht rausfahren dürfen, dann werde ich hier im Auto geboren. Und ich glaube, ich war dann da um 2 Uhr. Also 10 Uhr fingen die ersten Wehen an und um 2 war ich auf der Welt. Ich glaube, meine Mutter hatte keine Geburtsverletzungen, das war alles wunderbar. Es hat mir dann noch erzählt, dass sie auch gleich danach mit dem Auto wieder nach Hause gefahren sind, also nochmal 30 Kilometer bei Glatteis, mit einem Kissen. Ich war total entsetzt, weil ich dachte, Mama, ihr hattet keine Babyschale dabei? Und dann meinte meine Mutter, nee, vor 40 Jahren gab es keine Babyschale, da hat man das einfach das Kind auf ein Kissen gelegt. Und ja, also ich habe die Fahrt auf jeden Fall überlebt und wie gesagt, hatte dann 4 Tage später ganz, ganz starke Gelbsucht und musste auch dann nochmal ins Krankenhaus für eine Woche in Brutkasten. Und so, dass der Oberarzt irgendwie auch meinte, dass ich sehr wahrscheinlich weder laufen noch sprechen lernen werde, weil ich sehr wahrscheinlich eine Hirnschädigung davon getragen hätte. Woraufhin dann mein Vater meinte, nee, wir nehmen das Kind jetzt sofort mit nach Hause. Und Ja, also ich hatte keine Schädigung. Ich kann sehr gut laufen und auch sprechen. Und genau, bin da, um ehrlich zu sein, sehr froh für das Vertrauen in mich von meinem Vater, dass er da mich nicht dem Krankenhaus ausgeliefert hat. So, genau. Also ich glaube, das war alles gut. Ich wurde auch
Spannend.
gestillt. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich glaube auch relativ lange.
Ja.
Genau.
Super. Deine allererste Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Das war eine Überraschung, die ich auch sehr spät erst gemerkt habe. In der 10. Woche war ich beim Frauenarzt, um mir tatsächlich die Pille danach zu verschreiben, weil ich mit meinem damaligen Freund geplant hatte, nach Neuseeland zu reisen für ein Jahr. Und die medizinische Versorgung da ja dann so ein bisschen anders ist, heißt, man muss das meistens dann bezahlen und diese Pille danach ist dann auch sehr teuer. Und ich habe zu dem Zeitpunkt die Pille genommen. Und wollte einfach nur für den Fall der Fälle, dass man mal irgendwie Durchfall hat oder dass man sich irgendwie unsicher ist, so eine Pille danach mitnehmen. So, genau, für den Fall der Fälle. Und ja, der hatte mir dann bei der Untersuchung beziehungsweise nach der Untersuchung an seinem Tisch erklärt, ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Schmieder, Sie sind schwanger. Und ich bin ziemlich aus allen Wolken gefallen, weil das wirklich überhaupt nicht geplant war und ich auch nichts gemerkt habe, beziehungsweise die Symptome überhaupt noch nicht einschätzen konnte.
Und
Und
du hast ja die Pille genommen, das heißt, du hattest wahrscheinlich auch regelmäßig Blutungen alle 28
ja,
Tage.
relativ regelmäßig, genau. Also es ist mir auch nicht aufgefallen. Ich hatte keine starken Blutungen, ich hatte immer so ein bisschen Schmierblutungen sozusagen. Und die hatte ich auch während der Schwangerschaft dann. Ja, also ich wirklich, ich bin total aus allen Wolken gefallen. Und war auch ziemlich schockiert, weil wie gesagt, 2 Wochen später oder 3 Wochen später ging unser Flug nach Neuseeland und ein Kind war nicht, also überhaupt nicht in meinem Horizont zu sehen.
Ja, konntest du das gleich schon bei dem ersten Arzttermin, konntest du dem das schon gleich sagen und gesagt, eigentlich will ich gerade nicht schwanger sein?
Nee, ich glaube, ich war total schockiert. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und ja, bin dann erstmal nach Hause und habe das meinem Freund erzählt und der war auch ziemlich unsicher und dann, weil wir auch, also man muss dann auch zu Pro Familia, man hat immer so ein bisschen Bedenkzeit und muss dann noch so beraten zu so einer Beratungsstelle und so, hat dann auch mit unseren Eltern noch gesprochen. Und ich habe mich letztendlich dann tatsächlich dagegen entschieden und in dem Moment, als ich im Krankenhaus war, hatte sich mein Freund dann eigentlich wieder dafür entschieden, was ein bisschen ungünstig war, aber da war dann für mich die Entscheidung getroffen. Und es gab dann auch kein richtiges Zurück. Ich glaube, er hat es nachher ein bisschen bereut, ich nicht. Für mich war der Weg eigentlich der richtige.
Wie war dann die Abtreibung? Weil es war ja dann schon Ende des ersten Trimesters.
Genau, also ich
Also eine
musste
Pille
nicht.
danach kann man dann nicht mehr nehmen.
Kann man nicht mehr nehmen. Nee, ich war richtig in der Klinik mit einer Vollnarkose und einer Ausschabung. Und das war auch, ja, das war ziemlich unangenehm, auch die Tage danach, wenn man schon sehr starke Bauchschmerzen dann hat und auch starke Blutungen. Also, nee, körperlich ging es mir nicht so gut.
Wie war dann die Zeit danach in Neuseeland? Konntest du das dann irgendwie schnell verarbeiten oder war immer noch mal der Gedanke da, oh, jetzt wäre ich im so und so vierten Monat oder jetzt würde das Kind geboren werden?
Für mich gar nicht. Für meinen damaligen Freund war das Thema und das hat mich eigentlich ein bisschen geärgert, weil er dann immer wieder sowas sagte, wie jetzt wäre die Geburt nächste Woche oder so, wäre der ET oder sowas. Und vielleicht hätte ich mich damals anders entschieden, wäre sein erster Impuls ein anderer gewesen. Aber sein erster Impuls war eben auch, nee, wir machen das nicht. Und das, also für mich kam dann seine Entscheidung einfach viel zu spät. Ich war in dem Prozess eigentlich schon abgeschlossen, als ich dann nach 10 Tagen oder was den Termin in der Klinik hatte. Da war für mich das Thema durch. Und ich wollte das dann auch nicht nochmal aufrollen. Also auf dem Parkplatz der Klinik wollte ich das nicht nochmal anfangen. Und das hat mich dann, ja, geärgert, ist doof. Er kann ja auch nichts dafür, dass er dann das nachher anders entschieden hätte. Aber so, also für mich war, ich war damit zufrieden mit der Entscheidung. So.
Paar Jahre später, neuer Partner, warst du wieder schwanger? Möchtest du uns davon erzählen?
Genau, das war, da war ich 32. es war eher eine Liebschaft, kein wirklicher Partner. Und genau, ich war schwanger, habe das super schnell gemerkt, einfach dadurch, dass meine Brüste gespannt haben beim Treppe runterlaufen, wo ich dachte, irgendwas ist komisch. Und mir war das sofort klar, dass ich schwanger bin. Und es war so früh, dass der Schwangerschaftstest noch negativ war. Und ich dann aber auch gleich zum Frauenarzt gegangen bin. Der Termin war dann 3 Tage später. Und da konnte er das dann schon feststellen, dass ich tatsächlich schwanger bin. Und ich habe da ein Wochenende überlegt und mit Freunden drüber gesprochen. Und da ging es tatsächlich dann auch mit dem Partner darum, ob wir getrennte Elternschaft, ob wir uns sowas vorstellen können. Mhm. Also so ein Modell, wir bekommen das Kind, haben eine gemeinsame Wohnung mit dem Kind, aber leben dann trotzdem irgendwie noch getrennt oder so. Da haben wir ein bisschen drüber nachgedacht und ein bisschen rumgesponnen, aber letztendlich war mein Gefühl das, dass ich mit dem Mann kein Kind haben wollte. Ist irgendwie doof, dass man vielleicht Sex hat mit jemandem, mit dem man gar kein Kind haben möchte. Aber so war es einfach. Also es hat irgendwie nicht gepasst. Ja. Und es war tatsächlich auch ein Unfall. Also es war jetzt nicht, genau, nicht kein Leichtsinn, sondern es war ein Unfall.
Eine Verhütungspanne, ja.
Genau, eine Verhütungspanne.
Genau. Diesmal konntest du dann medikamentös die Schwangerschaft beenden. Wie war das im Vergleich zu der ersten Abtreibung?
Ja, sehr viel leichter, sag ich mal. Also körperlich auf jeden Fall sehr viel leichter. Ich hatte so einen halben Tag starke Unterleibsschmerzen, wobei ich die sonst nicht habe. Ich habe eigentlich keine Menstruationsbeschwerden. Mhm. Also in meiner Jugend vielleicht mal so. Und so würde ich das in etwa vergleichen. Ja, und dann hat man, also ich hatte dann mittelschwere Blutungen, würde ich sagen, so 2 Tage lang. Und dann ging es mir eigentlich wieder vor.
Also recht unkompliziert.
Recht unkompliziert, ja.
Ja. Und dann gab es noch eine dritte Schwangerschaft, die du auch abgetrieben hast. Mhm. Wie war das?
Ja, das war dann nochmal 3 Jahre später. Und da war ich auch, also es war, würde ich sagen, auch wieder eine Verhütungspanne. Da war ich nicht wirklich überrascht, weil ich es auch wieder relativ früh gemerkt habe und hatte mich da mit dem Gedanken, ich glaube, innerlich habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Im Nachhinein würde ich sagen, dass ich das, wären die Umstände ein bisschen anders gewesen, hätte ich das behalten. Mhm. War allerdings so, dass mein Partner dazu ein Kind hatte und das unter sehr unguten Umständen zu ihm gekommen ist, weil ihn tatsächlich da eine Frau irgendwie reingelegt hat. Also sie hatte gesagt, dass sie die Pille nimmt. Die waren irgendwie über ein paar Wochen zusammen und ist schwanger geworden, was sie ihm aber auch erst 4 Monate später erzählt hat. Also die waren dann in der Zwischenzeit nicht mehr zusammen. Also ihn quasi so vor veränderte Tatsachen gestellt hat. Und wahrscheinlich ist es so, dass diese Entscheidungen die Frauen treffen. Ich finde aber, dass der Mann mit einbezogen werden muss. Und wenn es da ein totales Veto gibt, finde ich das sehr schwierig. Und bei ihm gab es das. Also er wollte auf keinen Fall ein zweites Kind. Mhm. Und das fand ich traurig, aber ich konnte das akzeptieren. Mhm. Und also ich bin selber Scheidungskind tatsächlich. Für mich war das auch auf eine Art traumatisierend. War jetzt, finde ich, nicht so die beste Ausgangssituation, mit getrennt lebenden Eltern groß zu werden. Und ich hatte mir das einfach nicht so vorgestellt. Also für mich war der Plan, dass ich von Anfang an weiß, dass ich alleinerziehend mit einem Kind bin, das fand ich nicht so gut. Vor allen Dingen mit einem Vater, der das komplett ablehnt.
Ja.
So, und damit war die Entscheidung dann wiederum auch getroffen, dass ich das nicht behalte.
Okay. Und da war es dann auch wieder ein medikamentöser Abbruch.
Genau. Ja. Aber das war schon so ein bisschen schwerer tatsächlich. Also da haben wir auch so eine richtige Verabschiedung gemacht mit einem Lagerfeuer und mit so einem Kreis und genau, das war, und da habe ich auch irgendwie gedacht, das kommt wieder. Das kommt zurück.
Ja.
Ja.
Und dann hast du deinen jetzigen Partner und Vater deiner Kinder kennengelernt infolgedessen und die vierte Schwangerschaft, deine erste Tochter, war die dann geplant oder war das auch wieder eine Überraschung?
Nee, die war nicht geplant, aber die war gewollt.
Okay.
Also wir haben es einfach drauf ankommen lassen. So, obwohl wir uns auch noch nicht besonders lange kannten.
Wie es manchmal so ist im Leben.
Wie es manchmal so ist. Und tatsächlich war, als ich dann schwanger war und vom Frauenarzt kam, war ich schon erstmal so ein bisschen schockiert. Einfach weil ich wusste, ich behalte es dieses Mal auf jeden Fall. Und ich mich erstmal mit der Situation zurechtfinden musste. Also es war nicht von Anfang an eine totale Freude, sondern es war auch erstmal eine Panik. Wie kriege ich das alles hin? Wie gesagt, ich bin schon ziemlich lange selbstständig und auch irgendwie so unabhängig und habe mir das nicht so richtig vorstellen können in so einer Konstellation, wo ich für ein Kind da bin und nicht mehr so mein Leben leben kann. Also irgendwie war die Vorstellung schon schwierig für mich, erstmal. Obwohl ich mich auch total gefreut habe. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mit diesem Muttersein auf mich zukommt. Gar nicht. Ich wusste auch überhaupt nicht, also ich hatte auch keinen großen Bezug zu Kindern, muss ich ehrlich sagen. Also ich war jetzt nicht die Frau, die in jeden Kinderwagen geguckt hat oder irgendwie immer gleich ein Baby auf den Arm nehmen wollte oder sowas. Für mich waren Kinder ab dem Moment, wo man mit ihnen sprechen kann und so, irgendwie interessant, aber ja, also eigentlich hatte ich nicht keinen großen Bezug zu Kindern.
Ja.
Und war deswegen, für mich war das wirklich Black Hole. Ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Und mein damaliger Freund hat sich auch sehr gefreut. Und wir sind dann irgendwie auch mehr oder weniger gleich zusammengezogen. Und es war mitten in Corona, also Herbst 2019. Nee, doch, Herbst 2019? Nee, Herbst 2020.
20.
Beziehungsweise Sommer, Spätsommer 2020. Also kurz vor dem kompletten Lockdown. Wir hatten da noch eine Reise geplant nach Sardinien und sind dann auch wir haben uns einen Bus gekauft und sind dann da auch hingefahren. Also ich gerade im zweiten Monat schwanger. Dass wir da als Paar zurückgekommen sind, ist ein totales Wunder, weil ich so unfassbar schlechte Laune hatte. Also mir war permanent schlecht. Ich musste mich nicht übergeben, aber mir war immer den ganzen Tag schlecht, als wäre ich gerade aus dem Auto ausgestiegen. So hinten sitzend und Buch lesend, so dass einem ständig irgendwie so ein bisschen schlecht ist, aber keine Erleichterung, weil spucken musste ich eben auch nicht.
Ja.
Ich hatte krasse Stimmungsschwankungen. Ich habe mir dann in Sardinien, ich glaube auch, weil alles so ein bisschen weicher geworden ist, habe ich mir dann irgendwie so ein Außenband am Fuß gerissen, gleich am dritten Tag. Also konnte dann mich auch gar nicht bewegen, bin dann da irgendwie am Strand immer so lang gekrabbelt und war einfach nur schlecht drauf. ach so, und vor der Reise ist noch was passiert, weil ich war da, glaube ich, ziemlich genau im zweiten, in der achten Woche, am Freitag, bevor wir am Montag losgefahren sind, war ich mit einer guten Freundin in der Stadt und habe das erste Mal so nach Kinderklamotten, nach Babyklamotten und sowas geguckt und hatte so einen richtig schönen Mama-Tag in der Stadt mit Kaffee trinken und keine Ahnung. Und bin dann abends nach Hause gekommen und habe mich mit meinem Freund in unserem Laden getroffen und habe plötzlich gedacht, was ist jetzt bloß? Habe ich mir in die Hose gepinkelt oder so? Bin aufs Klo gegangen und hatte einen Riesenschwall Blut irgendwie in der Unterhose und also auch auf dem Klo. Es war richtig mit so Stücken. Und ich dachte, okay, das war's. Das war eine Fehlgeburt, weil es einfach so viel war und ich mir das nicht erklären konnte. Und war dann auch relativ schnell so gefasst. Also ich glaube, ich bin jemand, der sich mit Situationen sehr schnell abfindet. Zumindest mit welchen, die ich nicht ändern kann. Und bin dann hoch und habe das meinem Freund erzählt. Und der hat es gar nicht verstanden, dass ich nicht zusammengebrochen bin oder sowas, sondern dass ich so gefasst bin. Und wir haben uns dann kurz irgendwie, also wirklich in einem Schock, so ein bisschen angemacht. Und dann ist er irgendwie gegangen und ich stand da und war so, oh, okay, was machen wir jetzt? Irgendwas mache ich jetzt? Und dann ist eine Mitarbeiterin von mir gekommen und hat mich dann erstmal ein bisschen getröstet. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben uns eine Flasche Wein geteilt, saßen draußen auf der Bank und haben über Gott und die Welt geredet, weil ich dachte, ich bin ja, also das war es jetzt einfach, das war eine Fehlgeburt und ja. Und bin dann am Montagmorgen zum Frauenarzt gegangen, weil ich dachte, ich gehe jetzt nochmal hin für den Fall, dass da noch irgendwas drin ist und sich vielleicht nachher entzündet oder so, dann bin ich irgendwie auf Reise und habe dann irgendwie nachher Probleme oder sowas und bin dann zum Frauenarzt und die hat einen Ultraschall gemacht und meinten nur so, ja, Herzschlag, sieht alles super aus und ja, es ist jetzt auch schon richtig groß und ich bin, ja, also ich dachte, wie jetzt, das ist noch da. Und mein erster Gedanke war natürlich, okay, hat es jetzt wahrscheinlich ein fetales Alkoholsyndrom, weil ich mir gleich in der 8. Woche eine halbe Flasche Wein reingedöselt habe. Und dann meinte sie, nee, bei der Natur ist es so, das ist entweder oder. Also wenn es jetzt irgendeine Schädigung gibt, dann würden sie es nicht mehr haben. So, dann würde es jetzt abgehen. So. Und sie müssen sich erstmal keine Gedanken machen. Und genau, und dann bin ich nach Hause. Mein Freund saß quasi vor gepackten Koffern vor unserem Bus und ich habe ihm erzählen können, ja, dass wir doch zu dritt in Urlaub fahren. Und das war eine sehr, ja, das war richtig schön. Vielleicht
wow.
War wirklich riesig, aber es war auch so ein Moment, wo ich irgendwie, das war also alles zwischen Schock und Freude und auch gar nicht richtig verstehen, was passiert ist. War irgendwie alles mit dabei und genau. Und dann konnte ich mich quasi meinen ganzen Schwangerschaftssymptomen hingeben.
Okay. Wie ging es dann für euch weiter nach der Reise? Hast du dir eine Hebamme gesucht? Du hast ja schon vorher gesagt, du hattest irgendwie gar nicht wirklich so Ahnung vom Kinderkriegen. Wie hast du dich dann auch für den Geburtsort entschieden? Und ja, wie waren so deine nächsten Schritte?
Also zwei meiner sehr guten Freundinnen hatten Hausgeburten und für mich war das tatsächlich sofort klar, als ich gewusst habe, dass ich schwanger bin, dass ich auf jeden Fall eine Hausgeburt haben möchte. Mein Vater ist 2 Jahre davor gestorben, war davon auch eine Zeit im Krankenhaus, also nicht sehr lange, weil er ist sehr schnell gestorben und war dann bei uns zu Hause. Also er ist quasi dann war die letzten 4-5 Wochen zu Hause und die Zeit im Krankenhaus war für mich ganz, ganz furchtbar. Also, weil die Behandlung und alles, das hat einfach, ich bin jetzt mittlerweile wirklich auch sehr bestärkt darin, dass der Tod, der Anfang des Lebens und der Tod in unserer Gesellschaft keinen richtig, die haben keinen richtigen Platz. Man weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll, zumindest häufig in klinischen Bereichen. Das wird sehr schnell routinemäßig so abgearbeitet. Da gibt es sehr viel Ängste, die geschürt werden. Und mir fehlte total die Würde.
Ja.
Und für mich war irgendwie klar, dass ich, wenn ich gesund bin, auf keinen Fall in einem Krankenhaus entbinden möchte.
Ja.
Ja, und ich habe tatsächlich schon im Urlaub meine Hebamme gefunden. Auch über einen Kontakt. Also das ist ein Hebammen-Team hier aus Hamburg, Isabel und Anja, wenn ich den Namen sagen darf.
Sehr gerne.
und ich kannte Isabel über Kontakte und die war aber in der Zeit, also zum ET im Urlaub und hatte mich dann an ihre Kollegin Anja weitergeleitet sozusagen und mit der habe ich auch schon telefoniert im Urlaub und wir hatten dann, und sie hatte auch einen Platz, also es war wirklich tatsächlich die zweite, die ich angeschrieben habe. Die dann auch Zeit hatte und die auch dann komplett alles gemacht hat. Also Vorsorge, die Hausgeburt und auch die Nachsorge. Also ich totaler Glücksgriff. So.
Ja.
Genau, und die habe ich dann auch getroffen, nachdem wir wieder zurück waren. Wir sind dann nochmal umgezogen nach dem Urlaub in eine etwas größere Wohnung und die restliche Schwangerschaft war komplett unkompliziert. Also ich hatte auch nach den ersten 2-3 Monaten überhaupt keine Schwangerschaftsbeschwerden. So ein bisschen zum Füßenschmerzen, vielleicht gegen Ende, aber also das ist wirklich, das war eine Lappalie. Also im Vergleich, was man haben könnte, in Anführungsstrichen, war das wirklich sehr, sehr unkompliziert. Ich hatte wahnsinnig Sodbrennen in der ersten und in der zweiten Schwangerschaft. Das war sehr unangenehm.
Mhm.
Alles ausprobiert von Kartoffelsaft über, wow, furchtbar. Und Heilerde und einfach nichts mehr essen nach 16 Uhr und so. Aber es bringt auch nichts, weil dann kommt die Magenflüssigkeit hoch. Das ist irgendwie, ich habe da nicht die richtige Balance gefunden zwischen was man essen kann und was nicht. Ich habe sehr viele Nächte sitzend im Bett verbracht, tatsächlich.
Oh Gott, ja. Ich habe jetzt für mich in dieser Schwangerschaft Apfelessig bei Sodbrennen entdeckt, was erstmal so ein bisschen counterintuitive klingt, aber ich habe gelernt, dass Sodbrennen nicht immer von zu viel Säure kommt, sondern manchmal auch von zu wenig. Und dass da das und Apfelessig wirkt wohl auch säureregulierend. Also wenn es zu viel ist, macht es wenig. Genau. Und ich trinke fast nur noch Wasser mit einem kleinen Schuss Apfelessig, über den Tag verteilt, und das hilft super.
Also ich habe es nicht rausfinden können, was. Ich habe auch dann gemerkt, so Kartoffeln, Sauerkraut war zum Beispiel super. Das habe ich jetzt in dieser Schwangerschaft, weil es dann auch im Winter war, da gab es dann irgendwie häufig mal Sauerkraut. Das hat mir immer, also es hat gut geholfen irgendwie, da habe ich einfach danach kein Sodbrennen gehabt, aber ich konnte es auch wirklich nicht sagen. Manchmal war es eine Hühnersuppe, die am Tag davor super gut funktioniert hat und am nächsten Tag gar nicht. Also vielleicht lag es daran, wie sich das Baby dann dreht oder wo sie da gerade liegt und wo der Kopf gerade drauf drückt oder so. Ich, keine Ahnung.
Ja, ist immer doof, wenn es so random ist und man einfach nicht weiß, was man tun kann. Hast du denn in der Schwangerschaft in der ersten Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder wie hast du dich auch mit deinem Partner zusammen auf die Geburt vorbereitet?
Also wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht online, weil es gab ja in der Zeit, in dem Winter tatsächlich gar nichts, wo man irgendwie hingehen konnte. Und den fand ich aber nicht besonders gut, weil er sehr auf die klinische Geburt ausgelegt war. Also ein ganzer Abend ging um die Kliniktasche und ich muss ehrlich sagen, ich hatte weder bei der ersten noch bei der zweiten Geburt überhaupt eine gepackt, weil ich es vergessen habe. Also meine Hebamme hatte mir das gesagt, so denk da mal dran, pack mal irgendwie was Wichtiges ein, aber ich weiß eigentlich bis jetzt nicht, was man da reinmachen soll. Und ja, ich habe auch, also der Geburtsvorbereitungskurs, den wir gemacht haben, der kam, nachdem ich eigentlich schon sehr viele Bücher gelesen hatte zum Thema natürliche Geburt und artgerecht und so weiter und so fort. Und ich mich auch viel damit auseinandergesetzt habe, wie eben in unserer Gesellschaft über Geburt gesprochen wird. Also es muss auf jeden Fall schmerzhaft sein, es ist auf jeden Fall lang und es ist auf jeden Fall ein mehr oder weniger schlimmes Erlebnis für die Frau. Und ich habe irgendwie gemerkt, das kann es nicht sein. Also für mich, ich freue mich total auf die Geburt. Es war von Anfang an so, dass ich eigentlich überhaupt keine Angst oder Sorge hatte, dass ich oder mein Körper oder mein Kind es nicht schaffen kann im Sinne von, also nicht nur nicht schaffen, sondern dass es nicht auch ein gutes Erlebnis wird für uns, weil es ein Übergang ist und es eine Erfahrung ist, die man macht und auf die ich mich total gefreut habe. Wie auch immer sie ausgegangen wäre, ob sie jetzt sehr schmerzhaft oder nicht, aber das ist ja auch immer relativ. So, und für mich war in dem Vorbereitungskurs sehr, also da ging es auch sehr viel um Ängste und um Schmerzen und um ein bisschen was Mechanisches, klar, wie kommt das Baby da tatsächlich raus, also wie dreht sich das und so weiter und so fort, aber ich habe da nicht sehr viel mitnehmen können von.
Ja.
Und ja, ich habe mich ansonsten eigentlich, ich habe eigentlich nur Bücher gelesen, Podcasts gehört, Geburtsgeschichten gehört. Das war unsere Vorbereitung. Und ansonsten war ich von Anfang an eigentlich in einem sehr starken Vertrauen, ja, dass mein Körper das kann, also dass ich da vielleicht auch gar nicht zu verkopft rangehen sollte.
So. Wann fing die Geburt an? In der wievielten Woche warst du? Und wann wusstest du, okay, jetzt geht's los?
Ja, also der ET war, wir hatten zwei ETs. Es gibt ja einmal den von der Hebamme und einmal den vom Frauenarzt. Ich habe das auch erst ein bisschen später verstanden. Der Frauenarzt geht vom ersten Tag der letzten Periode aus, plus 40 Wochen. Und da man da ja nicht schwanger wird, sondern erst ein paar Tage später beim Eisprung, gibt es dann nochmal den zweiten Termin. Und der war für mich tatsächlich ganz gut, weil das so eine Woche Unterschied in etwa ist und ich dadurch ein bisschen Luft hatte, weil ich mich so gestresst habe, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt über ET gehe, dass ich dann nach zwei Wochen vielleicht auch ins Krankenhaus muss und nicht zu Hause gebären kann. Und genau, meine Hebamme hatte dann diesen ET auch tatsächlich erst eingetragen bei der Krankenkasse, als die Geburt quasi schon passierte. Von daher hatte ich da so ein bisschen so einen Zeitpuffer. Und sie ist aber über beide ETs rübergegangen, und zwar 9 Tage. Und ich musste dann auch nochmal zum Frauenarzt, beziehungsweise ich musste nicht, aber meine Hebamme meinte, geh doch nochmal hin, lass mal das Fruchtwasser checken, einmal die Herztöne hören, einfach nur zur Sicherheit, damit wir hier abgesichert sind. Und der Frauenarzttermin war eine Katastrophe. Es war dann auch der letzte Termin, den ich bei dieser Frauenärztin hatte, weil sie mir quasi nach 2 Sekunden auf dem Stuhl sagte, sie würde mich sofort ins Krankenhaus überweisen wollen und die Geburt müsste sofort eingeleitet werden. Das Kind ist zu groß und es besteht die Gefahr einer Schulterdystokie. Genau. Und ob ich denn den Tod meines Kindes verantworten wollen würde. Und ich stand da wirklich, und dachte, okay, also eigentlich wollte ich jetzt nur mal kurz gucken, ob ich noch genug Fruchtwasser habe. Aber danke, ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem erstmal wieder nach Hause und habe dann, also ich musste wirklich, ich habe geheult, als ich da rauskam, weil ich total schockiert war und weil das natürlich was hinterlässt, wenn ein Arzt einem sowas sagt. Und habe dann gleich meine Hebamme angerufen und die hat mich aber total beruhigt und meinte nur so, Lisa, du bist eine große Frau, du kannst auch ein großes Kind bekommen und die Schätzungen sind in der Regel nicht besonders zuverlässig.
Weißt du, auf wie viel deine Tochter da geschätzt worden ist von der Ärztin?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Sie war nachher auch nicht klein. Also das muss man auch dazu sagen. Aber ich habe sie trotzdem auf natürlichem Wege bekommen können. So, das war überhaupt kein Thema. So.
Ja, weil sie einfach mit diese Schätzungen können in beide Richtungen um 15% schwanken. Was halt, wenn es auf 4 Kilo geschätzt wird, das ist einfach dann eine Menge.
Ja, sie hatte 4,2 Kilo nachher. Aber ja, das wäre im Krankenhaus auch nicht anders gewesen. Also die wäre da genauso groß geworden. So, und genau, und trotzdem war dann irgendwie langsam so ein bisschen, dass ich dachte, könnte jetzt dann halt mal losgehen. Und ich hatte dann einen Tag, wo ich gemerkt habe, dass ich loslassen muss. Mhm. Ich war sehr gerne schwanger mit der ersten Tochter. Und ich war mir ziemlich sicher, dass es meine einzige Tochter bleibt. Und ich hatte wirkliche Probleme, mich von dieser Schwangerschaft zu verabschieden. Und das war mir die ganze Zeit nicht so ganz klar. Bis ich dann irgendwann einen Nachmittag hatte, wo ich, mein Freund war irgendwie unterwegs, wir haben auch noch einen Hund, der war irgendwie im Park draußen und ich hatte irgendwie eine Veränderung und habe gedacht, ich muss mal ganz laut Musik hören und ganz wild hier durch die Gegend tanzen und habe das dann irgendwie auch gemacht und habe mich dabei wirklich so von dieser Schwangerschaft verabschiedet und habe so gelacht und geweint und habe irgendwie Musik gehört und war danach, nach 2 Stunden oder so, ziemlich fertig und aber auch mit der Schwangerschaft fertig. Wo ich dachte, okay, jetzt ist gut, jetzt kannst du kommen. Und parallel dazu hatte meine Hebamme dann auch immer noch Akupunktur gemacht und so. Und in der Nacht tatsächlich habe ich Wehen bekommen. Also gegen 4 Uhr morgens, aber so ganz entspannt. Also so, dass ich dachte, man weiß ja auch beim ersten Mal gar nicht, was Wehen eigentlich sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, vielleicht merke ich das gar nicht. Vielleicht habe ich Wehen und dann kommt plötzlich das Kind und ich merke es gar nicht. Das ist nicht so gewesen. Aber ich hatte leichte Unterleibsschmerzen und habe dann auch so ein bisschen Meditationsmusik und auch so eine Geburtsmeditation gehört und bin dann auch wieder eingeschlafen. Und bin morgens wach geworden, so gegen 8, 9 und hatte gar nichts. Also mein Freund hat es auch nicht richtig mitbekommen abends oder nachts. Und am nächsten Morgen war das alles wieder weg und wir sind aufgestanden. Und ich dachte eigentlich, wir gehen jetzt nochmal raus. Ich wusste, irgendwie passiert bald was und ich will nochmal raus an die frische Luft. Und dann haben wir uns irgendwie angezogen, was gefrühstückt, haben uns angezogen. Und ich habe es dann nicht mehr die Treppe runter geschafft. Also ich habe hier im Haus schon gemerkt, okay, nee. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwo hingehen kann. Und habe dann Wehen bekommen. Und ich habe sie sehr doll gespürt. Also, war nicht so, dass ich die verschlafen hätte. Und bin dann hier erstmal so eine Stunde durch die Wohnung gelaufen und habe dann irgendwann da, also meinem Freund gesagt, dass er doch mal Anja anrufen soll. Und die meinte dann so, gib mir mal Lisa ans Telefon, ich möchte mal hören, wie es der geht und wie die so atmet und sowas. Und meinte nur so, okay, dann jetzt ist es 11 oder 10, halb 11. Ich habe ja um 1 einen Termin mit dir. Ich mache jetzt noch mal einen Hausbesuch und komme dann. Und das war auch okay. Also ich hatte auch keine Ahnung, wie schnell das jetzt alles geht oder was überhaupt jetzt hier passiert, so richtig. Und ich bin dann in die Badewanne. Der Freund musste mit in die Badewanne, weil ich keinen Halt hatte so richtig. Also ich brauchte irgendjemanden, an dem ich mich abstützen kann. Und ja, hatte da dann, lag dann da, glaube ich, eine Stunde, anderthalb, bis ihm zu kalt wurde, weil mir war ja total warm. Also ich konnte kein so warmes Wasser in der Wanne haben, weil es so anstrengend war. Und ich habe auch tatsächlich nach jeder Wehe bin ich eingeschlafen. Also ich hatte eine Wehe und habe dann 2 Minuten oder 1,5 Minuten geschlafen, richtig tief geschlafen und hatte dann wieder eine Wehe. Und das habe ich, ja, 1,5 Stunden ging das dann so. Bis irgendwann dann die Hebamme kam und meinte, dass ich mal aus der Wanne raus soll. Ich habe dann nachher auch erfahren, warum. Ich habe mich nur gefragt, warum soll ich jetzt aus der Wanne? Mir geht's hier doch total gut. Ich möchte hier drin bleiben. Und dann musste ich mich irgendwie, da sollte ich mich aufs Bett legen. Und das war für mich nicht gut. Also dieser ganze, dieses Umziehen, raus aus der Wanne, rüberlaufen ins Schlafzimmer. Ich habe mich irgendwie 3, 4 Mal übergeben müssen. Ich konnte diese Wellen oder Wehen dann überhaupt nicht mehr kontrollieren. Die kamen, während ich mich bewegt habe, so ganz unkontrolliert und sehr, sehr unangenehm. Und ja, war dann so ein bisschen drüben im Bett auf der Seite und sie hat dann irgendwie auch mal den Muttermund gefühlt und so. Und das war alles, fand ich alles sehr, sehr unangenehm. Und bin dann irgendwann gegen 3, 4 auch wieder zurück in die Badewanne. Und musste dann irgendwann nach einer Stunde wieder raus und habe dann eben später erfahren, dass die Nachbarn unten einen Wasserschaden hatten von uns. Also ich hätte auch länger drin bleiben können, aber Anja meinte so, um jetzt Schlimmeres zu verhindern, dass wir hier mit der Badewanne in den nächsten Stock stürzen, kommst du mal raus. Sie hat mir das so verkauft, dass sie dachte, dass die Wehen nachlassen. Das stimmte aber gar nicht. Genau, dann bin ich wieder rüber ins Schlafzimmer und habe dann langsam auch so den Moment gehabt, dass ich dachte, ich müsste jetzt mitschieben. Also, dass schon so ein bisschen Presswehen kamen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon gelitten. Ich fand es sehr, sehr anstrengend. Ich hatte gar nicht so starke Schmerzen im Nachhinein, aber ich fand es unfassbar anstrengend. Also ich war wirklich da schon am Rand meiner Kräfte eigentlich. Und konnte es auch nicht einschätzen, wie schnell das noch geht. Bin ich jetzt hier noch 4 Stunden oder 1 Stunde? Das wollte ich auch die ganze Zeit wissen, wie lange dauert das noch. Und dann haben wir so ein bisschen Positionswechsel ausprobiert. Ich war dann irgendwie mal im Vierfüßlerstand und dann saß mein Freund auf dem Bett und ich saß vor ihm so in der Hocke. Anja sagte dann irgendwann, dass ich mich mal hinstellen soll und mich an Davids Hals hängen soll. Also irgendwie war, ich glaube, es ging alles total gut vorwärts. Ich war nicht richtig anwesend, kann ich nicht sagen, aber ich war so angestrengt, dass ich nicht sehr bewusst war bei dieser ganzen Sache. Also ich habe mich, mein Körper hat sehr viel alleine gemacht und ich habe mich sehr mitgerissen gefühlt von meinem Körper. Und habe da wenig kontrollieren können oder sowas. Ich dachte in meiner mentalen Vorbereitung, dass ich mich auf den Ball setze und mich bewege und meine Hüften kreisen lasse oder irgendwie sowas. Aber ich konnte einfach gar nichts machen. Ich habe einfach nur das gemacht, was mein Körper gemacht hat und bin da irgendwie so durchgeschlittert ein bisschen. Und dieses Bild hatte ich nachher auch bei den Presswehen, dass es ein bisschen war wie ein Schlitten, der so einen Berg runterfährt und auf den ich aufspringe. Und dann dieses Pressen kommt. Und ich war zwischendurch so erschöpft, dass ich manchmal den ein oder anderen Schlitten quasi ein oder andere Wehe so ausgesetzt habe, einfach um mich zu erholen. Und meine Hebamme hat es ein bisschen gedeutet als, oh, vielleicht gibt es hier einen Geburtsstillstand. Vielleicht müssen wir doch verlegen, weil der Abstand zwischen den Wehen so lang war. Und das konnte ich ihr natürlich danach erklären, dass ich sagte, nee, Anja, ich musste mich einfach zwischendurch erholen. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht jede Presswehe mitmachen. Ja, und dann war es irgendwann so, dass sie nochmal gefühlt hat und gemerkt hat, dass so der Muttermund, wie, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, wie so eine Lippe nicht so ganz offen war. Und den hat sie dann so ein bisschen zur Seite geschoben. Und das hat sehr viel verändert. Also da habe ich dann auch gemerkt, dass es doch jetzt langsam wirklich weiter nach unten geht und nicht immer dieses, sie rutscht ein bisschen nach unten und geht sofort, rutscht eigentlich sofort wieder nach oben, sobald die Wehe auf. Es war ziemlich lange in meinem Gefühl war das ziemlich lange so, dass es nicht so richtig vorwärts ging. Und nachdem sie das zurückgeschoben hat, ging es dann relativ schnell. Also ich glaube, es war dann noch eine halbe Stunde Presswehen, vielleicht noch 4, 5 Wehen, bis der Kopf zu sehen war. Und dann kam noch eine Wehe und Ruby kam tatsächlich in einem. Also Kopf und Körper, es kam alles zusammen raus. Es hat unfassbar weh getan. Ich habe die ganze Zeit, die letzten 2, 3 Wehen, nur dieses Lied im Kopf gehabt. Burn, 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 the ring of fire. Wirklich. Und ja, und dachte auch, dass ich, also ich hatte wirklich zwischendurch auch Angst, dass ich dachte, ich kann das nicht. Ich kann nicht über diesen Punkt rübergehen. Und ja, war ein bisschen verzweifelt, glaube ich. Und hatte aber einfach eine tolle Hebamme, die mir sehr gut zugesprochen hat und mir immer gesagt hat, dass ich das ganz toll mache und dass die gleich da ist. Und genau, und dann war sie da. Und genau, Anja hat sie aufgefangen.
In welcher Position warst du dann?
In der Hocke. Also ich saß quasi auf dem Schoß von David oder hatte mich im Schoß von David festgehalten, war in der Hocke. Und genau, und Anja hat sie dann aufgefangen und sie sah sehr lustig aus, ein bisschen alienmäßig, weil sie so einen verformten Kopf hatte, was aber sehr schnell zurückgegangen ist. Und er hat sie mir dann irgendwie hochgegeben und ich habe mich dann auch relativ schnell ins Bett gelegt und sie hat gleich angefangen, an meinem Bauch irgendwie so hochzuklettern, hat auch irgendwie gleich versucht zu trinken. Und genau, und dann lagen wir da so eine halbe Stunde und sind erstmal angekommen und ich habe mich wahnsinnig, also klar, der Moment danach, das ist ja irgendwie total außerhalb von allem. Erstmal, weil die Erleichterung so groß ist, der Schmerz nachgelassen hat und plötzlich hat man so ein Baby auf dem Arm. Das ist schon ziemlich cool. Und ziemlich genau eine halbe Stunde später kam die Plazenta. Also Ruby war noch quasi mit der Nabelschnur verbunden und kam dann, die Plazenta kam dann raus und Anja hat sie untersucht und es war auch alles gut. Und David hat dann irgendwann so nach einer Stunde die Nabelschnur durchgeschnitten und ja, ich bin duschen gegangen, wir haben das Bett neu gemacht. Ich hatte Geburtsverletzungen, also so ein bisschen so ein Riss an den Schamlippen, der genäht werden musste. Das war noch ziemlich unangenehm. Also vor allen Dingen dann zu Hause, wenn man ja dann nur so Eisspray und sowas hat, also jetzt nicht so richtig Narkose und so. Und das war dann irgendwie nach dem ganzen Tag Geburt war das nicht so angenehm. Aber gut, war dann halt so, war auch okay. Und wir haben dann eine sehr gute Nacht gehabt tatsächlich. Also haben bestimmt 4, 5 Stunden geschlafen. Ruby war, glaube ich, auch ziemlich erschöpft nach der Geburt. Und ja.
Wie war dann der nächste Tag und das Wochenbett?
Der nächste Tag war noch ziemlich gut. Mit Betonung tatsächlich auf noch, weil ich relativ schnell, also ich hatte dann irgendwie am zweiten Tag Milcheinschuss. Ich hatte mich mit dem Stillen tatsächlich auch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also für mich war die ganze Geschichte mit dem Kinderkriegen nach der Geburt abgeschlossen. Was ich aber merke, dass es vielen Frauen so geht. Mhm. Also dass man irgendwie bis zur Geburt denkt und danach, also es war auch dann am nächsten Tag, dass wir wirklich mit Anja erstmal besprechen mussten, kannst du uns mal zeigen, wie halten wir denn dieses Kind? Die ist so klein, die hat ja gar keine Körperspannung. Wie zieht man der was an, ohne irgendwie was kaputt zu machen? Und wie halten wir sie? Also es war wirklich so ein, okay, krass, das ist jetzt unsere Tochter und irgendwie müssen wir die jetzt handeln. Ja, also vorbereitet waren wir beide da dann nicht so richtig gut und für mich war klar, dass ich auf jeden Fall stillen möchte. Und ich habe ja am zweiten Tag dann Milcheinschuss gehabt, was super unangenehm war. Also ja, super harte Brüste. Ich bin morgens wach geworden und dachte nur so, was ist das? Es hat auch total weh getan und Ruby hat zwar schon, also sie hat schon die ganze Zeit so getrunken, genuckelt, aber war dann erstmal mit der Milch, glaube ich, auch überfordert, also weil dann so viel auch rauskam und ich habe sie immer eigentlich total nass gespritzt mit der Milch. Das war irgendwie, also die ersten Tage waren, liefen überhaupt nicht. Das war einfach nur, es war immer alles nass und das Kind war nass und das Bett und alles war einfach immer permanent nass mit Milch und ich habe irgendwie so eine, keine Brustentzündung, aber meine Brustwarzen waren total entzündet. Ich glaube, es war eine Nacht, sie hat die ersten 2 Wochen mehr oder weniger auf meinem Bauch geschlafen, immer. Und ich habe dann auch so im Liegen gestillt. Und irgendwie gab es eine Nacht, die nicht gut funktioniert hat. Und dann waren meine Brustwarzen einfach komplett entzündet. Richtig mit blutenden, also wirklich, die waren blutig. Und ja, du musst halt alle 1,5, 2 Stunden legst du das Kind wieder an und die trinkt dann wieder und es tut wieder weh und es hat einfach keinen Moment, wo es dann heilen kann. Und ich habe mich nur wund gefühlt, also mein ganzer Körper, mein Unterleib war irgendwie wund, irgendwie haben sich diese Fäden so ein bisschen entzündet, meine Brustwarzen haben wehgetan, es war nicht so schön.
Wie lange hat es mit den wunden Brustwarzen gedauert und was hat dir letztendlich geholfen?
Ja, so schon 10 Tage bestimmt. Und geholfen haben Silberhütchen und Wollwachs, glaube ich. Genau. Und die Zeit. Und ich habe zwischendurch mal eine Ibu genommen.
Ja.
Und ansonsten einfach durchhalten.
Ja.
Es wäre einfacher gewesen, hätte ich das vorher gewusst. Also wäre man darauf vorbereitet gewesen, dann glaube ich, wäre ich nicht ganz verzweifelt gewesen. Und ich kann es verstehen, dass wenn man das nicht weiß und nicht ganz überzeugt ist, dass man wirklich stillen möchte, dass man es dann auch irgendwann abbricht, weil es einfach super unangenehm ist. Aber ich war, also mir war, ich hatte keine andere Alternative. Für mich war total klar, dass ich stillen will und dass ich da jetzt einfach durch muss, fertig.
Ja.
So, und es hat dann auch, ja, lange gedauert, die Stillbeziehung. Und wurde dann auch sehr gut.
Schön. Im Interesse der Zeit, lass uns zur nächsten Schwangerschaft schreiten. War die geplant oder war die wieder eine Überraschung?
Die war wieder eine Überraschung.
Wie alt war Ruby, als du wieder schwanger wurdest?
Die war 1 Jahr und 8 Monate.
Okay, und hattest du zu der Zeit schon einen regelmäßigen Zyklus?
Jein, also ganz frisch tatsächlich, vielleicht so 2, 3 Monate lang.
Mhm.
Und nee, regelmäßig nicht. Also ich hatte Blutungen, aber nicht so regelmäßig wie vor den Schwangerschaften. Genau, die Schwangerschaft war nicht geplant und hat uns beide auch erstmal in eine große Unsicherheit gestürzt. Und wir haben dann aber irgendwann nach langem Hin und Her überlegen beschlossen, dass wir auch das zweite Kind zusammen behalten. Ja, und die Schwangerschaft war im Vergleich zur ersten anstrengender. Aber ich glaube auch einfach deswegen, weil man nicht so viel Zeit hat. Also die erste Schwangerschaft war, wie gesagt, Corona, Lockdown. Man konnte eh nichts machen. Also man hatte eine total gute Ausrede, einfach zu Hause zu bleiben und rumzulümmeln, in Anführungsstrichen. Und mit einem Kind ist man halt permanent ja irgendwie gefordert und macht die Nächte mit und steht morgens früh auf und hat halt wenig Ruhe einfach und wenig Zeit, sich irgendwie zu erholen. Und sie ist auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil man ja auch den Fokus, also ich habe den Fokus nicht so sehr auf diese Schwangerschaft gelegt. Ich habe halt auch echt lange gearbeitet, also eigentlich bis kurz vor der Geburt mehr oder weniger, soweit es ging. Und ja, ich war aber wahnsinnig, ich war die ganze Zeit wahnsinnig müde. Also ich hätte nur schlafen können. Ich habe auch wirklich jeden Tag Schlaf mit der kleinen Tochter mitgemacht und bin abends mit ihr ins Bett um 8 und habe geschlafen. So.
Ja. Hast du Anja, die Hebamme, gleich wieder kontaktiert für die Geburt?
Ja, auf jeden Fall. Und genau, das war auch klar, dass die das mitmacht, also dass sie wieder mit dabei ist und dass sie Zeit hat und genau, das war super.
Wie war der Plan für die große Tochter? Sollte sie dabei sein bei der Geburt oder wurde sie woanders hingebracht?
Ja, das haben wir lange überlegt, ob sie dabei sein kann oder nicht. Mir war dann nachher klar, dass sie nicht direkt dabei sein kann, weil ich nicht wusste, wie die zweite Geburt wird. wird die auch genauso lang oder wird die kürzer? Und ich kann mich nicht auf Ruby konzentrieren, während ich gerade in der Geburt bin. Das geht einfach nicht. Also ich kann mich dann nicht um sie kümmern. Das war mir schon klar, dass ich da die Ruhe brauche. Und meine Mutter hatte sich dann angeboten, die kommt aus Süddeutschland, dass sie dazukommt mit ihrem Mann, also Oma und Opa sozusagen, dass sie die Zeit dann 2, 3 Wochen vor ET und danach einfach da sind und sich um Ruby kümmern. Und das war auch so. Also die waren dann hier und haben auch dann in den Wochen vor der Geburt uns viel, das erste Kind dann quasi abgenommen, was für uns auch gut war, weil wir einfach noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen konnten, also David und ich. Und ich war im Vergleich zur ersten Schwangerschaft sehr froh, nicht mehr schwanger zu sein. Also ich wollte, dass Baby 2 jetzt kommt und war auch ungeduldig. Und es war dann so, dass ich an einem Samstagmorgen, 3 Tage vor ET, einen Blasensprung hatte. Den hatte ich bei Ruby nämlich nicht in dem Sinne, sondern die Blase ist da erst gesprungen, kurz bevor sie rausgekommen ist. Also ich habe das gar nicht mitbekommen, deswegen wusste ich auch gar nicht genau, wie sich das eigentlich anfühlt, weil ich das dann nicht wahrgenommen habe. Und da war halt einfach plötzlich alles nass im Bett und mir war irgendwie auch sofort klar, dass es kein Pipi ist oder sowas, sondern dass das ja Fruchtwasser ist. Und habe dann alles schon so ein bisschen heiß gemacht. Eine Freundin von mir wollte eventuell Fotos machen von der Geburt und habe dann irgendwie allen schon Bescheid gesagt. Und alle saßen gefühlt schon fast in ihren Autos, weil geht jetzt gleich los. Und es ist nichts passiert. Der Samstag ist vorbeigegangen. Ich habe keine Wehen bekommen. Der Sonntagmorgen kam. Ich habe immer noch keine Wehen gehabt. Und Sonntagmorgen kam dann Anja und hatte mir so ein Rizinusöl dagelassen, beziehungsweise hat mir da ein Rührei draus gemacht. Und dann saßen wir hier und sie hat gewartet, ob jetzt irgendwas passiert. Und meinte, sie bleibt jetzt noch mal eine Stunde. Und ich habe nichts gemerkt. Also ich habe von diesem Rizinusöl, mir ist es weder schlecht geworden noch sonst irgendwas, noch habe ich Wehen bekommen oder irgendwas. Und dann ist sie irgendwann wieder gefahren und ich habe mir in der Nacht ziemlich Stress gemacht, weil ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt danach doch ins Krankenhaus. Es passiert doch das, was ich auf keinen Fall wollte, dass ich ins Krankenhaus muss, dass sie mich einleiten. Und ich habe schon diese Kaskade gesehen von Einleitung, Wehensturm, PDA, so Glocke, das war so, alles stand irgendwie über mir. Und genau, Anja meinte dann, dass wir ins Krankenhaus sollen, einfach mal am Sonntag, um uns abzusichern. Vielleicht auch so ein orales Antibiotikum verschreiben lassen. Und dann würde sie den Weg einfach mit uns weitergehen, nochmal einen Tag, also abwarten sozusagen.
Ja.
Genau, das haben wir dann auch gemacht. Also wir sind dann am Sonntagmittag mit dem Fahrrad ins Krankenhaus gefahren. Und die waren total nett. Also es war nichts los. Alle waren super entspannt. Ich musste dann nachher sowas unterzeichnen, dass ich mich halt auf entgegen des Rates der Ärzte entlasse.
Aber ja, wie lange waren das schon vergangen seit Blasensprung? 2 Tage ungefähr.
Also zu dem Zeitpunkt so 30 Stunden.
30 Stunden, okay.
Genau. Und das war total gut, dass wir da waren, weil ich da gemerkt habe, dass ich so erleichtert aus diesem Krankenhaus rausgekommen bin, weil ich dachte, okay, auch wenn hier alle Stricke reißen, ich kann auch nachher ins Krankenhaus und ich kann auch im Krankenhaus entbinden. Also das war für mich so eine furchtbare Vorstellung, dass es total gut war, da gewesen zu sein und zu sehen, nee, so schlimm ist es gar nicht. Und damit, das war so ein bisschen wie bei der Geburt von Ruby, wie dieses Verabschieden. Das war auch, glaube ich, eine Blockade, die ich hatte. Ich dachte, okay, jetzt kann ich auch wiederum loslassen. Jetzt hat sich der Punkt, den habe ich jetzt für mich geklärt. Und ich habe lustigerweise beim CTG-Schreiben im Krankenhaus Wehen gehabt. Und habe mich dann auch gefragt, hey, wieso kriege ich denn jetzt hier auf der Liege im Krankenhaus plötzlich Wehen? Die dann, als wir draußen waren, sofort wieder aufgehört haben. Und da ist mir klar geworden, okay, ich glaube, diese 3 bis 4 Stunden auf dem Spielplatz mit Oma, das ist zu kurz. Ich brauche einen größeren Abstand, wo ich runterkommen kann und zur Ruhe kommen kann. Und dann haben wir irgendwie beschlossen, dass Ruby am nächsten Tag mit Oma und Opa frühstückt und danach in den Wildpark fährt. Also den ganzen Tag einfach unterwegs ist. Und Ja, die sind dann morgens um 9 oder was hier los und Anja ist gekommen, hat akupunktiert und ich habe noch während der Akupunktur, sie hat gerade die Nadeln rausgemacht, habe ich gemerkt, okay, ich bekomme jetzt Wehen. Und die Mutter von David ist dann noch gekommen, spontan, also ich wusste davon nichts und sie ist dann auch geblieben während der Geburt. Ja. Also sie hat gefragt und es war auch okay. Und Anja meinte dann eben, dass sie nochmal einen Hausbesuch macht und dann wiederkommt und dass ich sie jederzeit anrufen kann, dass sie eine halbe Stunde hier entfernt ist. Und ich wollte dann noch einen Einlauf machen, habe mich irgendwie drüben aufs Bett gelegt, dachte, ich gucke jetzt nochmal ein bisschen Fernsehen oder irgendwie bei Arte irgendwas und mache einen Einlauf und entspanne mich nochmal ein bisschen. Und ich lag kaum drüben auf dem Bett, habe mir dann so einen Wehenträger runtergeladen und habe dann plötzlich schon wirklich alle 2,5 Minuten eine Minute Wehen gehabt. Okay, nee, ich habe den Einlauf gerade noch geschafft und ich habe dann nichts mehr geguckt, sondern bin irgendwie noch mal kurz aufs Klo und genau, wir hatten einen Geburtspool gemietet und habe dann damit gesagt, okay, dass er vielleicht mal Wasser reinlaufen lassen soll. Da war es 12, also da ging das wirklich von einer Minute auf die andere, ging die Geburt los. Und er hat dann Wasser reinlaufen lassen und ich bin ins Wohnzimmer und hatte hier so einen Gymnastikball und habe dann genau das gemacht, was ich mir bei Rubis Geburt eigentlich vorgestellt hatte, dass ich nämlich ganz bewusst in der Bewegung bin, diese Wellen merke und ja, so war das irgendwie. Ich war dann so eine Stunde auf dem Ball und David und zwischendurch auch seine Mutter haben mir dann ein bisschen den Rücken massiert, bis es so doll geworden ist, dass ich dachte, okay, ich würde jetzt gerne in den Pool. Bin dann irgendwie gegen 1, 1:30, 2 in den Pool gestiegen. Dann ist Anja auch gekommen. Und ja, als sie dann das erste Mal, ich habe sie dann irgendwann gebeten, ob sie mal gucken kann, wie weit ich bin. Als sie dann untersucht hatte, war ich tatsächlich schon komplett eröffnet. Also da waren es schon 10 Zentimeter. Und sie hatte davor schon gesagt, dass wenn ich pressen muss, dass ich vielleicht noch mal ein bisschen das veratmen soll, damit das Gewebe noch ein bisschen Zeit hat, sich zu dehnen. Und ich so, ja, ich kann es probieren, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und ich glaube, es waren noch 2 Wehen, die ich irgendwie veratmen konnte, bevor ich einfach da mitpressen musste. Und David war da mit im Pool und ich habe mich auch so an ihn angelehnt und habe ihn irgendwie festgehalten, weil ich irgendwas brauchte, um mich dran einfach festzuhalten irgendwie. Und habe dann aber auch meine Hand so versucht, an ihren Kopf zu machen. Also hatte irgendwie so 2 Finger dann in meiner Scheide und habe ihren Kopf gespürt. Und das war auch was ich bei Ruby so gerne gemacht hätte. Aber ich hatte da nicht die Kraft für. Und das konnte ich dann, das habe ich bei Lola, heißt meine zweite Tochter, das konnte ich bei Lola die ganze Zeit machen. Und das war ein so tolles Gefühl, zu merken, wie der Kopf nach vorne kommt und wieder nach hinten geht und immer weiter nach vorne kommt. Also sie ist wirklich richtig dann nachher auch in meine Hand reingeboren. Und das war, ich habe die ganze Zeit bei dieser Geburt gedacht, komm raus. Mach auf und komm raus. Und das war total schön. Ich hatte nicht eine Sekunde irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht schaffe, dass ich erschöpft bin, dass ich nicht mehr kann oder ja, das war genau die Geburt, die ich tatsächlich mir so gewünscht hatte. Die Sonne hat geschienen, es war tagsüber, die Sonne hat ins Zimmer, in den Pool geschienen und es war eine richtig, richtig gute Sache. So. Und was sehr lustig war, ihr Kopf ist erst zur Hälfte rausgekommen, also so, und sie hat total viele lange Haare und es fühlte sich danach ein bisschen wie so ein lustiges Tierchen, wie unter Wasser, wie so eine Seeanemone oder sowas an, wie ihre Haare dann im Wasser so hin und her wehten. Und ja, dann kam der Kopf und dann musste sie sich noch ein bisschen drehen, weil ich glaube, weil es einfach so schnell ging, war sie mit der Schulter noch nicht so richtig drin und das war ein bisschen unangenehm, so wo dann der ganze Kopf da war, weil der Körper noch nicht rauskam und sie sich dann in mir drin nochmal gedreht hat und es hat sich ziemlich merkwürdig angefühlt und ja, und dann kam sie komplett raus und ich habe sie aufgefangen und Anja hatte dann nochmal die Nadelschnur, die war ein bisschen um ihren Hals getüdelt, irgendwie aufgedreht und hat sie uns dann hochgelegt, irgendwie bei mir auf dem Bauch und ja, und dann saßen wir da zu zweit im Pool Und dann kam die Oma zu dritt, genau, zu dritt. Und dann kam die Oma noch kurz dazu, die hatte ich schon so ein bisschen im Hintergrund gehört und dachte irgendwie, okay, ich glaube, wir müssen ihr mal Bescheid sagen, dass sie sich keine Sorgen macht. Und ja, die hat sich natürlich dann auch total gefreut. Und ja, und dann kam auch im Pool total schnell, schon nach 5 Minuten oder sowas, die Plazenta. Ich habe ziemlich stark geblutet. Das war nochmal ganz kurz so ein kleiner Aufreger, wo ich dann noch relativ schnell aus dem Pool raus musste und dann erstmal auf Sofa gelegt wurde und genau, und dann irgendwie erstmal so Anja und ihre Kollegin so ein bisschen Einsatz gezeigt haben. Aber es war dann auch alles, glaube ich, im erträglichen Maße sozusagen. Also ich musste nicht verlegt werden oder irgendwie sowas. War dann alles gut.
Hattest du diesmal Geburtsverletzungen?
Nee, gar nicht. Nee, also wir saßen dann tatsächlich gefühlt 2 Stunden später bei einer Hühnersuppe und ja.
Wie groß war Lola? War sie auch so groß wie?
Nee, die war ein bisschen kleiner. Ich glaube 3,8 oder 3,6. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Also sie war ein bisschen kleiner.
Ja.
Genau. Und ja, das Wochenbett war auch im Vergleich zu Ruby, wo ich auch tatsächlich so ein bisschen keine Wochenbettdepression hatte, aber ich habe diesen Hormonabfall sehr stark gespürt. Also ich hatte schon einige Heulattacken von alles ist super und alles ist total toll und ich freue mich über mein Kind. So, es ist alles total dramatisch und ich weine wegen jedem bisschen, weil mein Tee alle ist und genau, weil mein Essen zu warm oder zu kalt ist. Also ja, und das hatte ich dieses Mal gar nicht. Also ich glaube, 10 Minuten lang hatte ich mal so einen kleinen Kollaps, wo ich dachte, oh Gott, mir ist alles zu viel. Aber das Stillen hat sofort funktioniert. Ich hatte keine Geburtsverletzungen. Lola hat die ersten 2 Wochen mehr oder weniger wirklich durchgeschlafen. Also ich habe die 3-mal nachts gestillt und ansonsten hat sie geschlafen. Das war fast ein bisschen absurd. Ich habe eigentlich jeden Tag darauf gewartet, dass jetzt irgendwas passiert und alles wieder anders wird. Aber ja, es ist bis jetzt eigentlich relativ entspannt.
Schön. Wie hat die große Schwester es aufgenommen?
Gut. Sie war am Anfang ein bisschen erkältet. Das war ein bisschen doof, weil sie dann nicht so nah ran durfte ans Baby. Also dieses so, darf ich sie jetzt immer auf den Arm oder darf sie mal auf meinem Schoß liegen oder so. Da mussten wir sie die ersten Tage so ein bisschen fernhalten, weil sie ziemlich dollen Schnupfen hatte. Und ich nicht wollte, dass Lola jetzt gleich auch einen Schnupfen bekommt. Was natürlich Quatsch ist in einem Familienbett. Also letztendlich hat es nichts gebracht. Aber sie hat auch keinen Schnupfen bekommen, Gott sei Dank. Ich glaube, es war sehr gut, dass die Oma da war, dass da einfach so eine Exklusivperson war, die sich dann weiterhin nur um sie gekümmert hat. Und sie nicht so von einem Moment auf den anderen so abgestellt wurde, in Anführungsstrichen, was wir aber auch nicht gemacht haben. Also sie, ja, dadurch, dass wir irgendwie alle in einem Bett schlafen, gibt es dann auch diese Trennung nicht so richtig. Und dadurch, dass Lola einfach die ersten Tage auch so viel geschlafen hat, war es ein relativ sanfter Übergang zu, jetzt ist halt hier noch ein Baby. So. Sie hat dann wieder angefangen, Milch zu trinken. So, und wo ich gedacht habe, okay, dann macht es mal irgendwie. Wenn mal die Brust zu voll war, war es auch zum Teil dann ganz angenehm, wenn man da so ein zweites Kind hat, was einem da ein bisschen was abnimmt. Und ja, sie hatte so ein paar Ansätze von, ich bin jetzt auch wieder ganz klein und so und kann nicht mehr laufen und ich kann nur noch krabbeln und du musst mich tragen und ich will auch in die Trage und so. Aber das hat sich eigentlich ganz gut jetzt in Woche 5 reguliert, würde ich sagen. Und ich glaube, sie ist sehr stolz auf ihre kleine Schwester. Sie möchte gerne, dass sie größer wird, schnell.
Damit sie endlich miteinander spielen können. Damit sie
spielen können, genau.
Schön. Ja. Lisa, vielen lieben Dank, dass du uns so ausführlich auf ja, deine Schwangerschaften und Geburten mitgenommen hast. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Vielen Dank, sehr gerne.
Das waren die Geburtsgeschichten von Lisa. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung. Sei es, dass du mir eine Sternebewertung in deiner Podcast-App hinterlässt, den Podcast abonnierst oder ihn an Freunde und Verwandte weiterempfiehlst oder gerne auch auf buymeacoffee.com/Geburt. Dort kannst du mich finanziell unterstützen oder du kannst mir auf Instagram folgen, wo ich auch regelmäßig rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett poste. Vielen Dank und bis nächste Woche.